Bei mir ist im Laufe der letzten Jahre so eine Tradition entstanden, zum Jahreswechsel am Ende des Jahres nochmal die Jahreslosung anzuschauen. Also das Bibelwort, das uns dann für das Kalenderjahr hat begleiten sollen. Es gab Jahreslosungen, die haben mich so tatsächlich durchs Jahr begleitet, immer wieder. Hat mich beschäftigt, hat mich bewegt. Aber ich muss zugeben, diesmal wusste ich sie gar nicht mehr. Bisschen peinlich, aber ja, weiß sie jemand von euch? Oder wo sie steht? Offenbarung 21, Vers 6 steht sie, jawohl, die Jahreslosung für das Jahr 2018. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Umsonst, also kostet nichts. Ja? Eigentlich eine super geniale Zusage Gottes. Und ich habe am Anfang des Jahres sogar zwei Predigten darüber gehalten. Aber es ist schon erschreckend, wie wenig sich das dann doch in der Tiefe verankert. Ja, das ist, glaube ich, so ein Problem bei uns Menschen. Vermutlich nicht nur bei mir. Vielleicht geht es euch auch so. Wir hören viel Gutes, aber letztendlich bleibt es doch meistens an der Oberfläche. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, es geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus, rutscht einfach nicht tiefer. Und da ist es einfach gut zu wissen, dass wir nicht uns selbst ausgeliefert sind. Das wäre nämlich unser Untergang. Sondern, dass da trotz allem noch einer da ist, der über uns wacht, der immer wieder in unser Leben eingreift und uns eben nicht uns selbst überlässt. Das ist mir nochmal ganz bewusst geworden beim Wiederentdecken der Jahreslosung für 2018. Aus meinem Bewusstsein war die Jahreslosung verschwunden. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass diese Jahreslosung schon ihre Wirkung entfaltet hat. Ich musste gerade schmunzeln vorhin, als du aus Jesaja vorgelesen hast, Gerhard. Sein Wort kommt nicht leer zu ihm zurück, hat er uns zugesagt. Und das ist mir jetzt bei der Vorbereitung für die Predigt heute so gegangen, dass ich gedacht habe, wow, ich habe es völlig aus dem Blick verloren gehabt, dieses Thema, aber es hat sich wie ein roter Faden durch mein persönliches Erleben in diesem Jahr gezogen. Und dann nehme ich euch jetzt mal kurz ein bisschen mit rein. Ich wollte nämlich die heutige Predigt zuerst der die Überschrift geben, schon zufrieden oder noch durstig? Schon zufrieden oder sind wir noch durstig? Also da ist dann der Durst das Schlechte, der soll verschwinden. Und die Zufriedenheit ist das, was erstrebenswert ist. Und das ist doch eigentlich auch das, worum es in der Jahreslosung geht. Unser Durst soll verschwinden und Zufriedenheit soll einkehren, weil wir vom Wasser des Lebens kriegen. Und dann in der Vorbereitung für heute habe ich gemerkt, halte ich einen anderen Titel für viel wichtiger und zutreffender, auch in Bezug auf die Jahreslosung, noch zufrieden oder schon durstig. Ja, also dann ist der Durst das Erstrebenswerte und die Zufriedenheit eher das Gefährliche, dieses, was nicht gut ist. Könnt ihr es nachvollziehen so ein bisschen? Sind wir noch zufrieden oder schon durstig? Ist eigentlich so aus unserer weltlichen Sicht eine schräge Sichtweise. Ja, weil Durst ist ja nicht angenehm und eigentlich möchte man ja zufrieden sein. Aber es ist eigentlich, wenn man genauer sich durchdenkt, die Voraussetzung, damit dieses Bibelwort von der Jahreslosung tatsächlich in Erfüllung gehen kann. Wer keinen Durst hat, der kann auch keinen Durst gestillt bekommen. Also im normalen Leben ist es jetzt nicht schlimm, wenn man keinen Durst hat. Dann signalisiert einem ja auch der Körper normalerweise, man braucht nichts zu trinken. Und wenn man dann Durst bekommt, dann trinkt man was. Gefährlich wird es an der Stelle, wenn man keinen Durst hat, obwohl man eigentlich Flüssigkeit braucht. Und ich glaube, an der Stelle ist auch das Problem, was unseren geistlichen Durst betrifft. Die meisten Menschen, die haben keinen Durst nach Gott, obwohl eigentlich der Durst nach Gott das Gesündeste ist, was uns Menschen passieren kann. Keinen Durst nach Gott zu haben, ist für uns Menschen dauerhaft total fatal. Im Vers 6, unmittelbar, noch im selben Vers von der Jahreslosung, unmittelbar davor, sagt Gott, ich bin das Alpha und das Omega. Diese griechischen Buchstaben, Alpha und Omega, die stehen am Anfang und am Ende des griechischen Alphabets. Alphabet, Alpha, Beta, Gamma, da kommt auch das Wort Alphabet her, Alpha am Anfang und dann ganz am Ende das Omega. Vom Deutschen her muss man sagen, von unserem Alphabet das A und das Z. Gott sagt, ich bin das A und das Z. Gemeint der Erste und der Letzte, Anfang und Ende, so heißt es da auch, dass Gott sagt, ich bin das A und das Z, der Anfang und das Ende. Und dann kommt diese Zusage von der Jahreslosung. Und Gott sagt da in diesem Vorsatz, ich bin das A und das Z, der Anfang und das Ende, er ist der Ursprung und das Ziel. Gott rahmt die gesamte Geschichte dieser Welt ein. Und man kann sagen, A steht dafür, ohne Gott wäre nichts da. Auch nicht das kleinste bisschen. Er hat diese Welt, in der wir leben, die für uns so normal ist, so konstant ist, so ja, gewohnt ist. Er hat sie ins Leben gerufen. Und Z, da sagt Gott ja, am Ende der Zeit, wenn es mit diesem Zeitalter, diesem Erdzeitalter zu Ende gehen wird, dann wird auch nichts bestehen bleiben von dem, was für uns jetzt erstmal so normal ist. Ohne Gott wird von dem nichts bestehen bleiben, wenn es hier zu Ende geht. Und das Gleiche betrifft auch unser persönliches Leben. Also nicht nur jetzt sagen wir diese große Weltgeschichte, das Weltzeitalter, sondern auch im ganz persönlichen Leben. Ohne Gott gäbe es mich nicht. Und genauso dich. Ohne den Willen Gottes gäbe es keinen einzelnen von uns. Das heißt der Buchstabe A und der Buchstabe Z bedeutet, ohne Gott wird meine ganz persönliche Geschichte nicht gut ausgehen. Ohne Gott wird es nach meinem Tod in den Untergang gehen, in die Katastrophe, wenn ich nicht wirklich ja, zu Gott gefunden habe und Gott zu mir finden konnte. Es gilt für mich, es gilt für dich, es gilt für jeden Menschen dieser Welt. Gott ist das A und das Z, der Anfang und das Ende, Ursprung und Ziel seiner Schöpfung. In einem anderen Bild gesprochen, Gott ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens, deines Lebens, meines Lebens. Wir können in dieser Welt nur scheinbar ohne Gott leben. Dass wir in dieser Welt meinen, ohne Gott leben zu können, hat nur damit zu tun, weil sich Gott sehr im Hintergrund hält. Alles Leben in dieser Welt, alles was passiert, es geht letztlich nur durch ihn. Ohne Gott würde das alles, was wir so erleben, nicht möglich sein. Ihr kennt vielleicht diesen Spruch, ja, wozu brauchen wir Kraftwerke? Strom kommt doch aus der Steckdose. So ungefähr ist unser Leben scheinbar, das scheinbar ohne Gott funktioniert. Oder in einem anderen Bild gesprochen, ah ja, wozu Geld verdienen? Ich habe doch die Kreditkarte vom Fadi, reicht doch, ja. Solange genügend Geld auf dem Konto vom Fadi ist, brauche ich kein Geld zu verdienen, nichts arbeiten, nichts lernen. Eine Zeit lang geht es gut, aber nur eine Zeit lang. Das Problem haben nicht nur Christen, nicht Christen, dass scheinbar das Leben ohne Gott irgendwie funktioniert, sondern es ist auch bei Christen sehr verbreitet, dass wir denken, ja, ist doch okay, was ich über Gott weiß, was ich begriffen habe, was ich glaube, wo wir zufrieden damit sind mit dem, was wir haben und wo wir eigentlich nicht mehr so viel mehr von Gott brauchen. Und wenn das bei uns Christen so ist, wenn es uns kennzeichnet in unserem Glauben, dann ist es bei uns Christen eigentlich sogar noch schlimmer als in der Welt. Denn dann stehen wir in der Versuchung zu denken, ah, ich bin doch Christ, ist alles in Ordnung, ich bin Mitglied einer Kirche, zahle meine Kirchensteuer, gehe sonntags in den Gottesdienst, arbeite mit, gebe vielleicht sogar viel Geld fürs Reich Gottes, kenne mich in der Bibel aus, heb die Hände beim Lobpreis. Also Sachen können uns zufrieden sein lassen mit unserem Glaubensleben. Ja, und irgendwie ja, reicht uns das mit dem, was wir da alles tun. Eine spannende Frage ist aber dann, wie sieht es tatsächlich in der Tiefe unseres Herzens aus mit unserem Glaubensleben? wie lebendig ist unsere Beziehung zu Gott? Wie viel Sehnsucht nach dem lebendigen Gott ist da tatsächlich in meinem Herzen? Wie viel Verlangen habe ich nach ihm, meinem Gott und Schöpfer, meinem Erlöser, dem, der mich vollenden möchte? Wie viel Schmacht habe ich, dass es mich wirklich zu ihm zieht? Oder vom Predigtext her, wie viel Durst ist da? Durst nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Oder was wir vorhin in der Textlesung gehört haben aus Jesaja 55 oder 54, 55. Ja. Wie viel Zeit verbringen wir tatsächlich mit ihm im persönlichen Kontakt? Und was passiert in dieser Zeit mit Gott an Kommunikation? Wie weit kann ich ihm mein Herz öffnen und ihn in mein Herz reinlassen? Und welche Rolle spielt mein Gott und Schöpfer und Erlöser und Freund und Bruder tatsächlich in meinen persönlichen Entscheidungen des Alltags? Auch wir Christen können die meiste Zeit wunderbar ohne Gott auskommen. Kriegen wir genauso hin wie die Leute in dieser Welt, die Gott nicht kennen. Aber es geht eben nur scheinbar. Es ist eine Illusion. So wie mit dem Strom aus der Steckdose oder der Kreditkarte von Fadi. Das können wir so lange durchhalten, es ist so lange praktikabel, so ein Leben ohne Gott, scheinbar ohne Gott, solange keine ernsthafteren Probleme auftreten. Solange wir nicht an unsere Grenzen kommen und wir merken, aus eigener Kraft können wir bestimmte Sachen nicht mehr bewältigen. Was denkt ihr? Wann wächst unser Glaube mehr? Wenn es uns gut geht, wenn wir zufrieden sind, wenn alles so seinen Gang geht? Oder wächst unser Glaube mehr, wenn wir Probleme haben? Wenn wir nicht weiter wissen? Wenn uns nichts anderes bleibt als die Hoffnung, dass da vielleicht doch noch einer da ist, der uns helfen kann und dessen Wort nicht leer zu ihm zurückkommt, sondern der zu seinen Verheißungen steht und sie erfüllt. Ein Kollege hat mal auf einer Pastorentagung was sehr Interessantes gesagt. So sinngemäß habe ich es noch im Kopf. Für schwere Situationen im Leben braucht es viel Gnade von Gott. Und noch mehr Gnade von Gott braucht es für den Umgang mit den Segnungen. Die Not treibt uns eher zu Gott, die Segnung oft nicht so. Diese Aussage von dem Kollegen, die hat mir einen ganz neuen Zugang zu der Bitte im Vaterunser gegeben, führe uns nicht in Versuchung. Ich fand die immer schwierig und habe da meine Probleme mit gehabt. Und als ich das gehört habe, dass es für die Segnungen Gottes noch mehr Gnade braucht, um damit gescheit umzugehen, dass es uns nicht von Gott wegführt, sondern zu Gott hin, als die schweren Sachen, da habe ich gedacht, ach, so könnte man ja die Bitte im Vaterunser auch verstehen. Führ uns nicht in Versuchung. Lass es nicht zu gut gehen in meinem Leben, Gott, damit ich nicht versucht werde, dich zu vergessen. Dass ich nicht meine, der Strom kommt aus der Steckdose und wir bräuchten keine Kraftwerke. Oder es würde reichen, ja, die Kreditkarte vom Fadi zu haben. Was wäre dir lieber? Was würdest du wählen, wenn du die Wahl hättest? Zufriedenheit oder Durst? Was würdest du wählen? Die Zufriedenheit oder den Durst? Einer hat sich getraut, es klar und deutlich auszusprechen, Zufriedenheit. Hier bei mir steht auch, es wäre bei mir auch die Zufriedenheit, die ich wählen würde. Und es ist ja auch gesund, ja. Das Ziel ist nicht, dass wir ständig Durst haben sollen und Durst haben wollen. Das wäre ein masochistisches Missverständnis. Jesus hatte auch kein Verlangen danach, zu leiden und sich quälen zu lassen. Darum geht es nicht. Worum es geht, das ist das Ziel Gottes, ist, dass wir in die richtige Abhängigkeit von Gott finden. dass ich lerne, ihn zu brauchen, von ihm abhängig zu sein, ohne dass ich damit ein Problem habe, ohne dass mich das stört. Dass ich angewiesen bin auf ihn und dass ich da ein volles Ja zu habe. Dass ich von Herzen bejahen kann, dass ich ohne Gott nichts bin, dass ich ohne Gott nichts kann, dass mir dadurch kein Zacken aus der Krone fällt. Dass ich weiß, dass er mein Ein und Alles ist und dass das gut ist. Das ist der eigentliche Knackpunkt in unserer Gottesbeziehung. Daran ist nämlich die ursprüngliche Gottesbeziehung im Paradies zerbrochen. Da hat es Knacks gemacht, ein Knacks in der Gottesbeziehung hat es da gegeben. Dass wir nämlich mit der Abhängigkeit von Gott ein Problem haben und dem Vertrauen auf ihn. Gott wünscht sich, dass wir in die richtige Abhängigkeit von ihm finden. Und das Bibelwort aus der Offenbarung, das ist das feste Versprechen Gottes, dass er für uns sorgen wird, komme, was wolle. Egal, wie schwierig unser Leben hier sein wird auf dieser Erde. Aber wenn wir es gepackt haben, dann ist gut. Dieses Bibelwort ist nicht eine Zusage primär fürs Hier und Heute. Es gibt Bibelworte, die auch in die Richtung weisen. Aber dieses Bibelwort aus der Offenbarung, das ist gedacht für das Ende der Zeiten. Wenn es hier mit dieser Welt zu Ende geht, wenn es mit mir persönlich zu Ende ist. Denn im Vers 7, direkt nach dem Bibelwort, nach dem Jahreslosung, da sagt Gott, wer überwindet, der wird dieses erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Das ist diese Durststillung, zu der es kommen soll. Da ist es jetzt ausgeführt, was damit gemeint ist. Nämlich alles ist gut, weil Gott mein Gott ist. Deswegen ist alles gut. Er ist mein Gott und ich darf sein Kind sein. Und er wird das Schiff schon schaukeln, in dem mir noch seekrank wird und wo ich nicht weiß, wohin die Reise geht. Er wird mich schon sicher ans Ziel bringen. Das ist der Durst, den Gott stillen will. Endgültig und dauerhaft in der Ewigkeit. In dieser Welt, in diesem Leben, werden wir das immer punktuell nur erfahren können. Es ist wichtig, dass wir immer regelmäßig auch unseren Durst gelöscht kriegen in diesem Zeitalter. Aber es wird immer eine Herausforderung bleiben. Es wird ständig ein Kampf sein. Das macht dieser Vers 7 deutlich. Das Leben als Christ ist eine Herausforderung, weil in dieser Welt, durch den Fürsten dieser Welt, Christen nicht willkommen sind. Und die werden es immer wieder mit ihm zu tun kriegen. Das Leben mit Jesus verlangt uns etwas ab. Und diese Jahreslosung des zu Ende gehenden Jahres, die soll uns Mut machen, durchzuhalten, Ansporn dran zu sein, uns immer wieder mehr nach Gott auszustrecken, dass er immer mehr unser Gott sein und werden kann. Das Problem, das wir Menschen haben mit diesem Durst nach Gott, der ja eigentlich der gesündeste wäre, dieser Durst nach Gott, er kann scheinbar durch so viel anderes gestillt werden. Erfolg, ich gönne jedem Menschen beruflichen Erfolg, aber es kann auch zum Götzen werden. Die Karriere, Geld, Besitz, es kann auch Familie sein, Partnerschaft, Kinder. All das kann Gott von der ersten Stelle verdrängen. Genauso auch Gemeinde, der Einsatz für andere, fürs Reich Gottes. Auch das kann zum Götzen werden. Wenn man diese Sachen jetzt nicht so erreichen kann, wenn man nicht so erfolgreich ist, jetzt nicht eine Partnerschaft hat, die einen irgendwie zufrieden sein lässt oder in der Gemeinde kann man sich einbringen und so. Bei Menschen, für die so Sachen nicht erreichbar sind, dass sie darüber Zufriedenheit kriegen können, was haben die für eine Chance? Naja, sich betäuben, ablenken, sich irgendwie unterhalten lassen, aus dem Leben rausbeamen, finden wir auch ganz viel in unserer Welt. Alles, was Gott vom Platz 1 in unserem Herzen verdrängt, wird in der Bibel als Götzendienst bezeichnet. Persönliches Beispiel zum Ende der Predigt. Ich habe einen Computer und ich habe die Möglichkeit, über den Computer direkt aus dem Fernsehen was aufzunehmen. Und haben jetzt durch das neue Pastorenhaus die Satellitenschüssel und dadurch kann man natürlich dann auch schön viel aufnehmen. Und es war über lange Phasen in meinem Leben etwas, womit ich die Leere in meinem Herzen gefüllt habe. Wo ich im Grunde Götzendienst betrieben habe. Und dann kam ein Wassereinbruch in diesem Jahr, ungefähr zur Jahresmitte. Wir mussten den Keller leer räumen. Im Keller stand der PC, im Keller war der Anschluss für die Satelliten, also für den Receiver dann. Ja, dann habe ich monatelang nichts aufnehmen können. Und dann habe ich irgendwann es wieder machen können, wieder eingerichtet und so weiter. Aber ich konnte zumindest aus meinem alten Muster aussteigen, auf eine Webseite mit TV-Info, also dem Programm zu gehen und dann einfach zu gucken, ja, was kann man aufnehmen. Das habe ich dann erst nochmal 2 Monate später gemacht, ist noch gar nicht so lange her, das erste Mal wieder den Gang auf diese altbekannte Webseite gemacht und gemerkt, oh, das tut mir überhaupt nicht gut. Ich habe plötzlich realisiert, ich konnte es wirklich fast körperlich spüren, wie diese alte Kralle versucht, mich wieder einzufangen. Etwas, was wichtig war in meinem Leben, was mir irgendwie, womit ich die Leere versucht habe zu füllen. Und plötzlich habe ich gemerkt, eigentlich brauche ich es nicht mehr. Eigentlich hat Gott mich schon längst in eine Freiheit geführt, dass ich es sein lassen kann. Ich kann bei meinem Computerprogramm direkt nach Schlüsselworten suchen lassen. Also wenn die Kinder sagen, Papa, nimm das doch mal auf, kann ich das eingeben, macht der selbstständig, läuft alles. Ich brauche dann nicht selber durchzugehen und zu gucken. Und wenn ich gezielt was suche bei YouTube, findet man so viel inzwischen. Da kann ich ganz gezielt nach Sachen schauen. Ich brauche es nicht. Oh, ich sage euch, das war so gut, plötzlich zu merken, ich bin nicht mehr der Sklave meiner eigenen Begierden. Gott hat mich in eine Freiheit geführt, die was echt Göttliches hat, was Herrliches hat, was Wunderbares hat. Ich brauche nicht mehr die innere Leere füllen durch so oberflächliches Gedöns, weil ich gemerkt habe, Gott hat angefangen, diese Leere in mir zu füllen, mit sich, mit der Freude an ihm, mit der Gemeinschaft mit ihm. Ich stehe da immer noch ziemlich am Anfang, weil ich merke manchmal so, oh, ich tue mir so schwer, wie ich mit ihm rede und so wirklich persönlich direkte Beziehung. Da gab es Phasen in meinem Leben, da ist mir das so viel leichter gefallen. Aber ich habe wieder Durst bekommen. Wieder Hunger nach Gott, nach mehr, nach etwas anderem. Ich möchte mich nicht mehr mit diesem abgestandenen Zisternenwasser, wie auch so ein biblisches Bild ist, Tümpelwasser, zufrieden geben, sondern ich möchte wirklich vom lebendigen Wasser Gottes noch viel, viel mehr. Und so ein kostbares Geschenk macht Gott einem durch einen total lästigen, nervigen Wassereinbruch. Da hat mir es Gott aber immer wieder gezeigt. Wirklich, er hat mir was gezeigt. Wer voll ist, mit allem Möglichen angefüllt ist, der kann nichts zusätzlich aufnehmen. Wenn ich meine Hände voll habe mit irgendwelchen Dingen, die ich festhalte, kann ich nicht neu empfangen. Und da ist Leerwerden manchmal richtig notwendig. Und was ich euch mitgeben möchte jetzt zum Abschluss dieser Predigt ist, wir brauchen den Durst nicht zu fürchten. Sondern wenn der Durst bei uns anklopft, der Durst nach dem lebendigen Gott, dann ist es eine Einladung von ihm, dass er mehr unser Gott werden will. Und oft merken wir bei unserem Durst gar nicht, dass es eigentlich ein Durst nach Gott ist, sondern wir müssen dann jetzt was einkaufen oder irgendwie ja, was im Fernsehen gucken oder dies und jenes machen oder ja. Diese Frage, bist du noch zufrieden oder schon durstig, die möchte ich dir mitgeben. Und ich wünsche dir, dass du wirklich Lust auf Durst bekommst. Nicht im masochistischen Selbstverständnis, aber dass du wirklich Lust auf Durst bekommst, ihm da nicht auszuweichen, wo Gott ihn wachruft, weil er sieht, er möchte dir was geben, was viel, viel entscheidender und viel wichtiger ist als das, womit du bisher deinen Durst stillst. Damit ja, seine Verheißung am Ende der Zeiten, also damit seine Verheißung nicht erst am Ende der Zeiten für dich wahr wird, dass er dir als Durstigen gibt von der Quelle des lebendigen Wassers und zwar völlig umsonst, sondern dass du das auch immer mehr in diesem Leben erleben kannst und dich danach ausstrecken kannst. Und er immer mehr die Quelle auch in deinem Leben wird, aus der lebendiges Wasser sprudelt. Amen.